Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Macht wird inszeniert, analog in Sitz- und Tagesordnungen, digital in Administratorenrechten bei Videokonferenzen. Sie bemisst sich in Geld, in der Quadratmeterzahl von Büros und in der Quadratzentimeterzahl von Todesanzeigen. Macht wurde schon vielfach analysiert und problematisiert, von einflussreichen Intellektuellen wie Max Weber und Hannah Arendt zum Beispiel. Und doch steht, wenn Macht ausgeübt wird, etwas Unsichtbares und Unaussprechliches im Raum, der berühmte Elefant. Die Schriftstellerin Petra Moersbach hat diesem Elefanten im Zimmer einen Essayband gewidmet. Darin vermisst sie punktgenau die Linie zwischen Machtgebrauch und Machtmissbrauch. Sie hat sich dafür Fallbeispiele aus der katholischen Kirche, aus der bayerischen Politik und aus dem Kulturbetrieb ausgesucht. Ich habe vor dieser Sendung mit Petra Moersbach gesprochen und meine erste Frage bezieht sich auf den titelgebenden Elefanten im Zimmer. Er steht da, wird aber nicht thematisiert. Warum wird Macht trotz Inszenierung unsichtbar gemacht?
Ja, ich denke, Macht hat ein schlechtes Image offiziell. Und alle Mächtigen, mit denen ich sprach, ob in Kirche oder Politik oder in der Kultur, stritten ab, Macht zu besitzen oder etwas um der Macht willen getan zu haben.
Woher kommt dieses schlechte Image?
Ich habe mich sogar als ohnmächtig bezeichnet, vor allen Dingen dann, wenn es galt, Verantwortung zu übernehmen.
Woher kommt dieses schlechte Image der Macht? Sie ist ja nun da.
Ich denke, es ist ein Erbe des Dritten Reichs, war ein gewaltiger Machtmissbrauch. Und die Leute denken heute, wenn sie sich selber als machtkritisch empfinden, dann kann ihnen so etwas nicht passieren. Das ist natürlich genau der Irrtum, um den es hier geht.
Also der Elefant besteht in der Tatsache, dass Macht uneingestanden ausgeübt wird. Was zerstört dieser Elefant?
Der zerstört nichts. Das ist eine Metapher. Also er bestimmt das Geschehen im Raum, aber alle tun so, als wäre er nicht da. Also nicht der Elefant ist das Problem, sondern seine Verleugnung.
In Ihrem Buch nennen Sie drei Fallbeispiele für Machtmissbrauch. Einmal den Fall des Kardinals Grohe, dann den Fall der CSU-Politikerin Hardertauer und schließlich, ja, wie soll ich den Fall nennen, den Fall Moersbach oder den Fall der Akademie der schönen Künste? Ich möchte mal aus aktuellem Anlass mit dem Fall Grohe beginnen. Vor 25 Jahren wurde der damalige Erzbischof von Wien, Hans-Hermann Grohe, von früheren Schülern des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Das hat das Nachrichtenmagazin Profil aufgedeckt. Warum haben Sie diese alte Geschichte ausgewählt?
Weil sie sehr gut dokumentiert ist. Das war ein großer Fall. Die Fronten verhärteten sich sofort. Also die Kirche sagte, nein, wir sind unschuldig und werden angegriffen. Die anderen sagten, mit dieser Kirche ist nicht mehr zu reden. Und das Geschehen verlief zweispurig. Eine Verständigung war nicht möglich, eine Entwicklung war nicht möglich. Und dann kam der Journalist Hubertus Czernin auf die Idee, einfach die Dokumente zu sammeln. Und das ist ein fantastischer Reader. Also auch die inoffiziellen Dokumente, die Briefe, die dann anfingen zu laufen von Diözese zu Diözese. Und dann geschah ja auch wirklich ein Erwachen der Mönche und der Kirchenleute, mancher Kirchenleute. Also es passierte dann tatsächlich was auf diese übliche, sehr paradoxe, komplexe Weise, auf die alle menschlichen Dinge geschehen. Und das Schöne war aber, dass dann einige Mönche also plötzlich begriffen, was passiert war, auch mit ihnen selbst passiert waren und zu einer anderen Sprache fanden und mutig wurden. Insofern ist es ein ermutigendes Buch. Und diese Sammlung an Dokumenten ist aber einfach eine Fundgrube.
Aufschlussreich ist die erste Reaktion der kirchlichen Hierarchie. Die kam nämlich von den Wiener Weihbischöfen Helmut Kretzel und Christoph Schönborn. Christoph Schönborn hat ja dann später eine große Karriere gemacht, wurde selber Erzbischof von Wien. Und diese Erklärung der beiden Weihbischöfe, die lautete so: Wo sind wir hingekommen? Seit der Zeit des Nationalsozialismus, als Priesterprozesse unter dem Vorwand homosexueller Verfehlungen geführt wurden, hat es in Österreich derlei Verleumdungspraktiken gegen die Kirche nicht mehr gegeben. Auf das Entschiedenste muss ein sogenannter Enthüllungsjournalismus zurückgewiesen werden, der den Angeschuldigten wehrlos entehrenden Verdächtigungen ausliefert. Wir appellieren an alle recht und billig denkenden Menschen in unserem Land, gegen solche menschenunwürdigen Praktiken Widerstand zu leisten. Es geht um die Würde eines Menschen, die Ehrfurcht vor seinem geistlichen Amt. Und es geht nicht nur um die Kirche, sondern um Österreich. Was ist das für eine Verteidigungsstrategie?
Das ist ein eminent manipulativer Text. Also scheinbar ergreifen die Bischöfe Partei für Grohe und erklären die Enthüller zu Nazis und Verleumdern. Aber in Wirklichkeit liefern sie nur Phrasen ohne Sachbezug. Wirklich sehr interessant. Wenn man Wort für Wort liest, steht nicht so da, wie es geschrieben wird. Zum Beispiel prangern die Bischöfe zwar Enthüllungsjournalismus an, aber nur allgemein, ohne Bezug zu Grohe. Die Leute sollen denken, Profil ist gemeint, aber das steht da nicht, weil es nämlich gefährlich wäre. Oder sie suggerieren, die Zeitschrift Profil hätte das Kardinalsamt, die Kirche und Österreich in den Schmutz gezogen. Aber auch das steht nicht so da. Natürlich geht es um die Ehrfurcht vor dem geistlichen Amt und um die Kirche. Wenn ein Kardinal des Knabenmissbrauchs beschuldigt wird, aber was den konkreten Grohr betrifft, halten die Bischöfe sich raus. Daraus ist eigentlich nur zu schließen, dass sie an seine Unschuld nicht glaubten. Und der ganze Auftritt ist Bluff. Der soll die unkritischen Hörer aufpeitschen und die kritischen einschüchtern.
Ja, interessant, das arbeiten Sie ja auch heraus. Niemand, der den Kardinal da verteidigt, sagt, wir halten ihn für unschuldig. Warum ist das so?
Ja, sie halten ihn nicht für unschuldig und sie dürfen es nicht sagen, sonst würden sie bei einer Lüge ertappt. Das Ganze ist so, jede Formulierung hat ein Schlupfloch. Und wenn irgendjemand, wenn zum Beispiel Profil sagt, Moment mal, wir haben niemanden verleumdet, dann sind die dran. Also müssen sie nur so tun, als hätten sie das gesagt.
Die Verbindung zur aktuellen Situation ist leicht herzustellen. Es gibt eine Diskussion um deutsche Erzbischöfe, gerade im Moment, vor allem um den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, aber auch um den Erzbischof von Hamburg, Stefan Heese, der vorher in Köln Generalvikar war. Beide Erzbischöfe haben sich nach den Beschuldigungen, sie hätten sexualisierte Gewalt vertuscht, an den Papst gewandt. Und ich nehme jetzt mal eine Formulierung von Stefan Heese. Der hat öffentlich erklärt, er könne nicht Richter in eigener Sache sein. Was sagt Ihnen diese Formulierung, ich kann nicht Richter in eigener Sache sein?
Ja, das ist Flucht vor der Verantwortung. Also formal, ich habe diese Stellungnahme gelesen. Formal klingt die würdig und vernünftig, aber er legt ja seinen Fall nicht einem Richter vor, sondern seinen Kollegen in der Bischofskongregation. Und die hat erstens viel zu viele moralische Baustellen, um diesen Fall profund zu klären. Und zweitens sind sie seine Partei. Und er hat die realistische Aussicht, dass die Kongregation ein paar Monate rödelt und dann erklärt, sie habe kein Fehlverhalten feststellen können.
Die katholische Konfession ist sehr schuldfixiert. In jeder Messe müssen Gläubige ihre Schuld bekennen. Warum fällt es diesen Bischöfen, Erzbischöfen, so schwer zu sagen, ich habe mich schuldig gemacht und meine Schuld besteht darin oder darin?
Ja, es ist immer schwer, Schuld zuzugeben, auch privat. Also wir ringen ja, also Menschen ringen ja unaufhörlich um ihren Selbstwert und machen sehr ungern was falsch. Und die öffentliche Darstellung von eigenem Fehlverhalten ist nochmal eine höhere Hürde. Also ich glaube, der Anspruch ist nicht einhaltbar, den diese Kirche erhebt. Als Bischof, der eine Gewissensinstanz darstellt, verkörpert scheinbar, zu sagen, ich habe aber versagt, das ist nahezu, also das würde eine ungeheure moralische Kraft brauchen, die diese Leute nicht haben.
25 Jahre nach Grohe, stellt die katholische Kirche da noch eine Gewissensinstanz dar?
Naja, sie tun so und sie reden es sich wahrscheinlich selber ein.
Für Sie persönlich?
Nein.
Was hat sich verändert in diesen 25 Jahren?
Die Unmächtigen sind zu Bewusstsein gekommen. Also in meinem ganzen Buch geht es ja weniger um das Rätsel der Macht. Ich glaube, es gibt keins. Das Rätsel sind die Unmächtigen, die immer mitmachen. Und sich einreden, auch da wirkt ja der Elefant. Es ist sehr schwer zu sagen, was in den Menschen vorgeht. Das sind ja sehr viele halb- und unbewusste Vorgänge. Aber eine Autorität anzuzweifeln ist ein tief emotionaler und archaischer Vorgang. Und damit haben sehr viele Leute große Schwierigkeiten. Und tatsächlich haben ja die Leute wirklich Jahrhunderte, Jahrtausende lang vor der Kirche gekuscht. Je mächtiger sie wurde, desto mehr. Und wenn sie mal sich wehrten, dann wurden sie platt gemacht, wie zum Beispiel die Katharer. Und seit 30 Jahren ungefähr, mit Grohe, also in Mitteleuropa begann das vermutlich sogar mit Grohe, gibt es immer mehr kritische Leute. Und deswegen können Bischöfe heute nach 30 Jahren Diskussion zum ersten Mal unter Beschuss geraten, dass sie um ihr Amt fürchten müssen. Das ist schon eine große Errungenschaft. Aber es ist keine Errungenschaft für immer. Das gibt es nicht. Es ist nichts endgültig. Also ich glaube nicht, dass die Kirche insgesamt in Gefahr gerät, denn da ist die Sehnsucht zu glauben und eine Überinstanz zu haben, die für moralisch gute Verhältnisse sorgt und einen moralisch freispricht, die ist schon untötbar.
Sie beschreiben auch den Fall der Akademie der Schönen Künste. Wir können jetzt hier gar nicht auf die Einzelheiten eingehen. Was aber aus Ihren Schilderungen sehr deutlich hervorgeht, ist der Kampf, den Sie da kämpfen und wie beharrlich Sie da auch sein müssen. Weil auch da, so wie Sie es darstellen, die Existenz von Macht, die Ausübung von Macht einfach geleugnet wird. Da wird gesagt, in der Kunst, da gibt es das eigentlich gar nicht. Da geht es immer nur um das höhere Ziel, um die Kunst. Wie bewahren Sie sich das Gespür dafür, dass etwas nicht stimmt? Wie bewahren Sie sich Ihre moralischen Maßstäbe, trotz aller Anfechtungen?
Das ist eine interessante Frage. Also ich las die Texte. Also zunächst mal, es wurde ein willkürliches Verbot von Buchvorstellungen verhängt. Und alle nahmen es hin, fast alle Kollegen nahmen es hin. Und auch hier war wieder diese Sache mit dem Elefanten, also die Funktionäre, die uns verboten, Bücher von Kollegen oder eigene vorzustellen, sagten nicht, wir verbieten das, weil wir euch klein machen wollen, sondern sie sagten, ja, es gibt da irgendeine Regel, die ist beschlossen worden. Die war aber nie beschlossen worden. Es war eine reine Erfindung. Aber sie sagten, wir können nichts dafür, wir müssen das befolgen. Und das war so absurd und so bizarr. Und dann stellte ich ein paar Fragen per E-Mail und sie verstrickten sich ganz schnell in Lügen, in sichtbare Lügen. Das war für mich frappierend, weil ich ja immer denke, die Sprache weiß mehr als der Mensch und über die Sprache kann man was über Menschen erfahren. Dann verwickelte ich die in einen Mailwechsel und aus meiner Sicht lieferten sie einen Offenbarungseid und man kann es nicht anders interpretieren. Aber wenn ich das meinen Kollegen sagte, dann wurden sie wütend. Und sagt, nein, das steht da nicht und die haben das Recht, uns Befehle zu erteilen. Und ich sagte, im Grundgesetz steht, die Kunst und Wissenschaft ist frei, also Kunst ist frei. Wer soll uns Befehle erteilen? Also es war unmöglich, eine Diskussion zu führen. Alle waren in einer Art Wahn befangen. Und das war so frappierend, dann dachte ich, das muss ich erforschen. Und ich wusste auch, es geht natürlich über die Akademie hinaus und deswegen habe ich mich um Grohe gekümmert und um die Politik gekümmert und es sind überall die gleichen Mechanismen und sie sind so stark und so irrational, dass wir uns nicht leisten, es steht so viel auf dem Spiel, dass wir uns nicht leisten können, dieses Problem zu ignorieren, war meine Meinung. Also Schriftsteller sind ja komische Leute und wundern sich über Dinge, über die sich andere nicht wundern.
Sehen Sie sich als mutigen Menschen, als mutige Frau?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Angst gehabt. Ich glaube, mutig ist man, wenn man Angst besiegt. Aber ich war, glaube ich, einfach naiv. Ich dachte, das kann doch nicht sein.
Ein großer Bluff, ein manipulativer Text. Das sagt Petra Morsbach über eine 25 Jahre alte Verteidigungsrede für einen Kardinal. Wir haben das Interview vor Weihnachten aufgezeichnet. Vielleicht haben Sie an den Feiertagen Würdenträgerworte vernommen, die Sie zu einer eigenen Sprachanalyse inspirieren. Das Buch von Petra Morsbach heißt Der Elefant im Zimmer über Machtmissbrauch und Widerstand. Es ist bei Penguin erschienen.